Also Kunst ist für mich jetzt natürlich eine Aufgabe, ein schöner Berufszweig, eine schöne Aufgabe in meinem Beruf. Kunst ist aber tatsächlich auch etwas, was die Menschen auszeichnet und was uns natürlich auch gerade im Bereich der Kultur oder in unserem Sein, glaube ich, ja, eine gewisse Bestätigung gibt.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Kunst hat viele Gesichter und manche davon tauchen plötzlich auf dubiosen Auktionen auf, hängen unerkannt in Wohnzimmern oder verschwinden auf mysteriöse Weise aus Museen, Kirchen oder Galerien.
Und genau dann beginnt die Arbeit von Christian Klein. Er ist erster Kriminalhauptkommissar beim Bayerischen Landeskriminalamt und leitet dort den Bereich Kunstverhandlung. Seit fast 40 Jahrzehnten ist er im Dienst der Bayerischen Polizei, hat Stationen beim mobilen Einsatzkommando, den Spezialeinheiten und der Führungsgruppe des LKA durchlaufen und jagt heute mit kriminalistischem Spürsinn und kunsthistorischem Know-how verlorene Meisterwerke, dreiste Fälschungen und geraubte Kulturschätze aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Wir, das sind Andreas Maurer und Sascha Worrich, wollten von ihm wissen, wie wird man eigentlich Kunstdetektiv? Welche Fähigkeiten braucht es, um ein Original von einem clever gemachten Fake zu unterscheiden? Und ist der Alltag dabei wirklich so glamourös wie im Kino oder doch eher ein Leben zwischen Aktenordnern, Archivfotos und feinen Pinselstrichen?
Ein Gespräch über Artnapping, internationale Spurensuche, kriminalistische Intuition und darüber, warum vielleicht jedes Kunstwerk ein kleiner Krimi ist. Viel Vergnügen!
Viel Vergnügen!
Man wird sehr, sehr unspektakulär tatsächlich zum Kunstfahnder hier. Im Endeffekt ist nichts anderes. Es gibt eine freie Stelle, auf die bewirbt man sich. Vorangegangen ist einfach eine ganz normale Ausbildung als Polizeibeamter. Durchläuft dann verschiedene Stationen, unter anderem auch Stationen dann bei der Kriminalpolizei. Wenn ich jetzt von meiner Person ausgehe, ich war nach der Ausbildung erstmal 6,5 Jahre bei der Bereitschaftspolizei, dort beim Unterstützungskommando, so heißt es. Das sind Spezialkräfte der Bereitschaftspolizei, die immer dann kommen, wenn also zum Beispiel Demonstrationen, Fußballspiele, Ausschreitungen haben, dann werden die normalen Polizisten zurückgezogen und wir kommen dann. Also da war ich 6,5 Jahre, habe dann gewechselt zum mobilen Einsatzkommando des LKAs, erstmal im mittleren Dienst, also Mannschaft ganz normal mit verschiedenen Sonderverwendungen, war dann nochmal knapp 15, 16 Jahre nochmal im Führungsbereich, dann bei den Spezialeinheiten in verschiedener Verwendung. Und ja, und 2016 hat mich dann der Ruf ereilt, die Kunstfahndung zu wählen. Hintergrund war das bei diesem Sachgebiet. Wir haben hier ein dreigeteiltes Sachgebiet, also Kommissariat heißt es draußen auf der Fläche, bei uns heißt Sachgebiet, weil wir ein Amt sind. Dort eben bei Sonderermittlungen Kunst und NSG bearbeitet wird und da war eben der Leiter, der damalige Leiter der Kunstfahndung ausgeschrieben als Stelle und auf die habe ich mich beworben. Warum? Weil ich immer schon zu Sonderermittlungen wollte in dem Bereich. Ich war dann auch erstmal so ein Dreivierteljahr lang bei den Sonderermittlern eingesetzt in einer SOKO. Sonderermittlungen heißt immer SOKOs, das sind also groß angelegte Ermittlungsverfahren. War dort eher bei einer Brandstifterserie mit dabei als Ermittler und kam dann in den Genuss, sagen die Kunstfahndung tatsächlich als Leiter zu übernehmen. Natürlich arbeitet man vorher schon immer ein bisschen mit, so bei kleineren Fällen, um sich ranzuschnuppern, ranzutasten und dann das Ganze dann zu übernehmen. Skills braucht man keine, außer vielleicht eine gewisse Affinität ein bisschen dazu. Die hätte ich so bei mir nicht gesehen am Anfang, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Also ich bin eigentlich dazukommen wie die Jungfrau zum Kind, wenn man so will. Und war auch so erstmal, Kunstfahndung, ob das wirklich was ist, weil, wie man sich so vorstellt, alt, staubig, langweilig, viel Archivarbeit und solche Geschichten. Natürlich auch verbunden mit der großen Angst, man muss jetzt der Experte sein, man muss sich auskennen. Und das ist es tatsächlich bei uns nicht. Also wir sind ganz normale Kriminalpolizisten, wie man es in Bayern oder in Deutschland so nennt. Nichts anderes als Ermittler im Eigentums- und Vermögensdeliktebereich, weil wir vier verschiedene Säulen abdecken. Und da bringt man natürlich die entsprechende Erfahrung mit als Ermittler, aber für Kunst und Kultur gut, weil das haben wir auch mit drin in unserem Portfolio, eben nicht. Brauchen wir auch nicht, weil wir nämlich für alles und für jeden einen Experten im Hintergrund haben, der uns die entsprechenden Gutachten, die entsprechenden Expertisen erstellt. Und Wir haben da ein riesiges Netzwerk. Es hat sich natürlich über die Jahre hinweg aufgebaut. Klar, sowas kommt nicht von jetzt auf gleich. Und ja, derer bedienen wir uns. Und alles, was wir an Informationen brauchen, kriegen wir von denen. Und ansonsten können wir ganz normal als Kriminalpolizisten diesen Bereich abarbeiten. Aber wenn ich das vielleicht noch kurz anfügen darf, man entwickelt natürlich gewisse Leidenschaften während der Zeit. So habe ich Kollegen bei mir im Team, die sich eher für den Kunstbereich interessieren, also für Gemälde und solche Sachen, wie es jetzt bei mir. Ich bin eher so für den Kulturgutbereich interessiert. Das ist alles, was so aus Ausgrabungen stammt, was also mehrere tausend Jahre alt ist, was dann eben illegal meist zu uns ins Land kommt und dann hier veräußert und versteigert werden sollte.
Und Sie hatten es gerade schon erwähnt, das heißt, Sie arbeiten dann im Grunde mit einem Team an Experten zusammen, beziehungsweise konsultieren dann eben die entsprechenden Experten, die beispielsweise sich auskennen mit dem deutschen Expressionismus, mit bestimmten einzelnen Künstlern wie Ernst Ludwig Kirchner oder so etwas. Oder jetzt, wie Sie gerade meinten, eben mit Antiken. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau so ist es. Also wir haben im Gemäldebereich haben wir einen sehr großen Ansprechpartner bei uns natürlich in München. Das ist die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die natürlich jetzt von der alten Pinakothek, neue Pinakothek und auch Pinakothek der Moderne natürlich ein sehr breites Spektrum an Kunstwerken und Kunstobjekten abdecken. Wir haben dort unsere Ansprechpartner sitzen, die uns natürlich entsprechende Informationen geben, sowohl zu den Originalen, wenn sie denn, wie wir ja vielfach jetzt dann später haben, wenn es um den Diebstahl geht. Gibt es das Original, haben wir eine Fälschung vorliegen oder solche Sachen, dann sagen uns, in welchen Häusern müssten die sein oder auch teilweise wissen die das auch zum Beispiel in Privathaushalten, wo die Sachen hängen sollten, können uns in der Regel auch tatsächlich dann, weil wir wissen es auch oft nicht oder kriegen immer nur vage Hinweise, welcher Künstler ist es genau, wie ist zum Beispiel auch der richtige Titel, weil die Titel bei Gemälde ändern sich ja von Verkäufer zu Verkäufer, auch das haben wir schon festgestellt. So, und der bedienen wir. Also im Kunstbereich haben wir tatsächlich eher die Pinakotheken, die uns im ersten Schritt immer sehr helfen. Dort natürlich mit angegliedert auch ein Institut, das Dörner-Institut, das uns auch technische Gutachten dann herstellt für solche Sachen, was wir brauchen. Und wenn ich jetzt Richtung Antiken gehe, da haben wir natürlich, da sind wir auch gesegnet in München, sehr schöne Häuser mit der Archäologischen Stadtsammlung, die jetzt wieder neu eröffnet wurde, nach einer längeren Bauzeit. Die Antikensammlung, die Glyptothek, im Münzbereich dann auch die staatliche Münzsammlung. Also das sind dann unsere Experten, die wir kontaktieren. Da haben wir auch sehr, sehr gute Kontakte hin. Und was zum Beispiel auch sehr schön ist mit denen, die begleiten uns zum Teil auch bei Hausdurchsuchungen und solche Sachen. Also es gibt nichts Schöneres, wenn ein Professor, Doktor in zweiter, dritter Reihe morgens bei uns beim Türeklopfen dann hinten dran steht und mit reingeht. Also das bedienen wir uns auch sehr gerne.
Jetzt kennen wir natürlich so Kunstfilme und Kunsträuberinnen, Räuber wie Thomas Crown und sowas. Aber ich nehme mal an, nicht alle sind so Gentlemans, wenn Sie sagen, der Kunstexperte aus dem Museum steht in zweiter, dritter Reihe dabei, wenn Sie quasi die Tür öffnen oder anklopfen. Gab es auch schon mal brenzlige Situationen? Weil ich nehme an, die Leute wollen ja nicht unbedingt die Ware wieder hergeben, oder?
Stimmt. Also hergeben will es keiner, klar, weil was mir gehört, gehört mir. Wobei also brenzlig wird es bei uns nicht. Oder also ich kenne jetzt keinen Fall, brenzlig wird es bei uns eher, wenn wir es auf dem Markt haben, die Sachen. Also wenn wir jetzt gestohlene Gemälde in den Auktionshäusern haben oder im Verkauf haben, egal ob jetzt das dann auch auf den Online-Plattformen dann angeboten wird. Denn gut, Online-Plattformen ist wieder Sonderform, aber wenn wir es in den Auktionshäusern haben, dann wäre es mit einer öffentlichen Versteigerung, würde automatisch das Eigentum übergehen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also das sind dann eher die brenzligen Situationen, wenn ein Hinweis aus einem benachbarten Land kommt, was es sowieso immer schon schwierig macht, sehr vage ist und dann soll man innerhalb von 2, 3, 4 Stunden die Auktion unterbinden oder sowas und dann sagen, so, geht nicht, bitte keinen Hammerschlag, weil mit Hammerschlag wäre eben das Eigentum übergegangen. Auch wenn wir das Verfahren klären könnten, auch wenn wir tatsächlich den Diebstahl, die Hehlerei nachweisen könnten, wäre das Eigentum trotzdem übergegangen. Und das ist das, was für uns dann eigentlich die brenzlige Situation ist, wo wir sagen, das wollen wir unterbinden, das wollen wir verhindern. Aber wir haben jetzt kein Klientel in unserem Bereich. Also da sind wir wirklich bei den Gentleman-Räubern, Gentleman-Dieben, bei den Gentleman-Leuten, die uns also in der Regel keine Probleme machen. Also wir haben auch nicht, weil bei James Bond einmal angesprochen worden ist, wir haben auch keine James Bond-like Verfolgungsfahrten oder so ist. Also nee, ich fahre zwar gern schnell, aber das hat jetzt nichts mit James Bond zu tun.
Wenn Sie sagen, es tauchen zum Teil gestohlene Ware, taucht im Ausland auf bei Auktionen. Wie finden Sie die? Also gibt es da mittlerweile vielleicht KI-Tools, die Ihnen die raussuchen und die dann aufpingen, wo Sie sagen, ah ja, da ist es plötzlich irgendwie, taucht im Balkan auf oder ich weiß ich was bei einer Auktion. Oder sind Sie da wirklich auf persönliche Tipps nach wie vor angewiesen?
Also meistens ist es so, dass aus dem Ausland die Sachen bei uns auftauchen. Wir haben also den anderen Weg. selten, dass etwas aus Deutschland rausgeht. Das liegt einfach an der Dichte an Auktionshäusern hier zum Teil, die wir in Deutschland haben, mit sehr großen Städten, die es vertreiben. Also im Kunstbereich ist es Berlin, Kulturbereich München, also Kunst- und Kulturbereich ist München und Baden-Württemberg sehr stark. Hamburg haben wir große Städte oder gute Städte für sowas. KI, nein, noch nicht. Wobei, wie Einzug hält die KI? Also wir haben es jetzt bei Privatunternehmen, die wir teilweise, die bei uns anfragen, mit denen wir auch, ja, so erste Einschätzungen machen, auch einmal versucht haben, Projekte zu starten, die leider jetzt an der Covid-Geschichte vielfach wieder gescheitert sind, weil man natürlich dann die Kontaktverbote hat und vieles zum Stillstand gekommen ist. KI weniger gibt es, was bei uns aber ist, wir haben natürlich umfangreich Datenbanken, wo gestohlene Sachen, abhandengekommene Sachen verzeichnet werden. Ich meine, mit die größte ist die Psyche bei Interpol mit anhängig. Wir haben bei uns in Deutschland selbst eine eigene Sachfahndungsdatenbank für Kunst, in der die Landeskriminalämter, also sprich die Kunstfahndungsdienststellen, einstellen. Wir haben natürlich auch in jedem anderen ausländischen Staat eigene Datenbanken. Italien ist in der Hinsicht zum Beispiel ein hervorragendes Land, haben eine hervorragende Datenbank auch und so. Wenn man dann Richtung Nazi-Raubgut geht, gibt es Lost Art als Datenbank, die natürlich recherchierbar ist. Wir haben private Unternehmen, Atlas, haben wir mittlerweile einen sehr guten Kontakt hin zur deutschen Ansprechstelle, tauschen uns da aus. Also wir kriegen diese Hinweise tatsächlich eher aus diesen Bereichen. Oder wer auch wieder jetzt wieder verstärkt kommt, ist der Privatmann, der Käufer, der Kunde, weil die wissen das zum Teil auch. Die recherchieren dann auch, also die recherchieren schon mittlerweile, ist es gestohlen, ist es echt, ist es nicht echt und finden dann auch zum Teil die Fahndungen, die natürlich da auch ganz normal im Internet angeboten werden. KI findet wahrscheinlich künftig einmal Einsatz bei den Transporten, dass man sagt, ich vermesse etwas beim Aufladen, vermesse es, wenn es runtergeht, wenn es das Gleiche ist. Ist nichts ausgetauscht worden oder solche Sachen. Oder es ist bei einer Ausstellung nicht abhanden gekommen oder solche Sachen. Also da wird KI kommen. Wir haben auch Projekte begleitet mit dem Irak für die Universität Reading, wo dann Kennzeichnungen aufgetragen wurden, unsichtbare und sowas. Also das machen wir, das wird auch kommen, aber mit langsamen Schritten, denke ich jetzt mal. Also da sind wir noch ein bisschen entfernt.
Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Das Thema Kunstdiebstahl ist das eine. Aber gibt es noch andere Fälle, also zum Beispiel eben Fälschung? Was sind so die häufigsten Szenarien, mit denen Sie eigentlich zu tun haben in der Praxis?
Also vielleicht mal aufzählen, welche vier Säulen wir bedienen auf unserer Dienststelle. Wir bedienen den Kunstdiebstahl als erstes. Wobei wir hier mehr, also Kunstdiebstahl, sakrale Gegenstände und solche und allgemein Kulturgut, nur aus öffentlichen Einrichtungen, das sind Kirchen, Museen, Institute, Galerien, wenn sie denn öffentlich sind, ab einem gewissen Wert, wobei der Wert hier relativ ist, weil wenn wir eine Serie erkennen, die wir bearbeiten können, weil es internationale Bezüge hat, dann machen wir es. Wir geben aber auch Fälle ab nach außen, wenn es über Wert sind, wenn die eigentlich schon sagen, wir haben das schon fast ausermittelt und so eine Geschichten. Das war übrigens auch das Gründungsdelikt dieser Dienststelle. Also es gab in den 60er Jahren, im letzten Jahrtausend muss man ja mittlerweile schon sagen, eine Diebstahlserie von sakralen Gegenständen aus dem südlichen Bereich Oberbayerns, hat dann eine Soko gegründet. Eine Soko hat natürlich den Vorteil, dass ich immer mit Manpower mich für ein Phänomen, für eine Deliktsart drum kümmern kann. Und dann kann ich auch, dann bin ich auch erfolgreich, anstatt wenn ich jetzt große Stapel an Arbeit neben mir habe und Fälle für Fälle abarbeiten muss. Das war dann so erfolgreich, dass man sich 1971 entschieden hat, diese Soko ins Landeskriminalamt zu verlagern und dann als Kunstfahndung dort oder als Kunstdienststelle, als eigenständige Dienststelle eingerichtet wurde. Und dann kamen artverwandte Sachen dazu und da komme ich jetzt dazu. Das nächste ist dann tatsächlich die Kunstfälschung. Das ist unser größter Deliktebereich, den wir noch bearbeiten. Also der schafft uns im Moment die meisten Fälle tatsächlich. Die nächste Säule ist die Restitution. Nazi-Raubgut, Beutegut aus dem Dritten Reich, Zweiter Weltkriegszeit. Wobei wir hier keine Straftaten mehr haben. Also keine Straftaten, die wir aus der damaligen Zeit verfolgen, sondern wir verfolgen jetzt die Hehlerei, um eine erste Sicherung zu schaffen. Und dann gibt es meistens mit dem Bundesverwaltungsamt in Berlin müssen sich dann der Käufer mit den ursprünglichen Eigentümern einigen. Das wird dann reguliert und dann sind wir wieder raus. Und die vierte Säule, und das ist eigentlich die steigende Zahl an Daten jetzt bei uns, an Zahlen bei uns, ist der Kulturgutschutz, der internationale, der uns immer mehr und mehr Arbeit macht. Warum? Weil wir seit 2016 ein neues Gesetz haben, wo wir auch ausländische Straftaten bei uns in Deutschland mitverfolgen können in dem Bereich. Und natürlich verbunden mit Netzwerken, mit Kontakten, mit direkten Kontakten im Ausland natürlich auch erfolgreicher werden, schneller werden und dadurch auch tatsächlich auch die die steigenden Zahlen haben. Wie ich schon angesprochen habe, wir haben nicht nur den Kunstdiebstahl auch, sondern vorwiegend die Fälschung. Und da ist aber wirklich, es wird gefälscht, was auf den Markt kommt. Also ich sage immer, es kann noch so hässlich sein und es kann noch so grausig sein, es wird trotzdem gefälscht. Also das jetzt bitte nicht falsch verstehen, sondern also es wird halt einfach, also es gibt keinen Künstler, der nicht gefälscht wird, außer jetzt vielleicht die alten Meister, die teuren Meister, weil man einfach weiß, die gibt es nur wenig, aber selbst da gibt es Nachahmungen zum Teil. Es ist so die letzten 100, 200 Jahre, die jetzt eigentlich bei den Fälschern so Anklang finden und dann zu gewissen Preisen dann meist unterpreisig dann veräußert werden.
Ich habe mal gesehen, auch in einem Beitrag, da hieß es, dass eben gerade so die großen bekannten Künstler, dass die gar nicht so häufig gefälscht werden, weil da gibt es wirklich die Werkverzeichnisse, die Catalogue Raisonné, in denen recht gut dokumentiert ist, was es alles gibt vom jeweiligen Künstler oder was für echt befunden worden ist. Aber dann sozusagen die zweite Liga, die eben nicht so gut erforscht ist, dass dort mehr gefälscht wird.
Genauso ist es, das kann ich bestätigen. Das ist auch bei uns so, die alten Meister sind sehr schwierig zu fälschen. Warum? Weil natürlich die Farben schon alt sind. Also die technischen Gutachten natürlich hier durchschlagen, weil wenn ich ein Gemälde habe, das 200, 300, 400 Jahre alt sein soll und ich habe die Farben auch aus dieser Zeit und ich finde aber dann Farben auf diesen Gemälden, die vielleicht 30, 40, 60 Jahre alt sind, dann stimmt was nicht zusammen. Also das ist dann so, dann passt es einfach nicht und damit sind die natürlich leicht zu detektieren. Und wie Sie auch sagen, natürlich gibt es zu diesen alten Meistern gute Werksverzeichnisse, die gibt es übrigens auch für die Künstler der Neuzeit. Es ist nicht so, dass hier die Werksverzeichnisse nicht da sind, aber wir haben hier das Problem, dass halt einfach, wenn ein Gemälde erst 60 Jahre alt sein soll und die Farben jetzt aus der Neuzeit oder aus dieser Zeit auch wieder bei den Fälschungen auftauchen, dann wird es eben bei den technischen Gutachten schwierig, weil man ja dann keinen Unterschied mehr erkennt. Da ist es dann eher das Stilistische, die Art des Künstlers, ob er so gemalt hat oder nicht. Und meistens merkt man es dann auch auf der, ja, wie er es aufgetragen hat, also das schon. Aber das kennen dann wieder die Experten, die für diesen Künstler zuständig sind.
Wie kann man sich jetzt aber Ihre Arbeit dann vorstellen, gemäß dem Fall, Sie finden eine Fälschung auf dem Markt, die wird in einem Auktionshaus angeboten, jemand sagt, okay, das ist eine Fälschung, die Pinakothek stellt das fest. Was machen Sie dann? Nehmen Sie das auf und sagen, gut, das ist jetzt so, das wird jetzt dokumentiert? Oder suchen Sie dann den Fälscher, die Fälscherin? Findet man die überhaupt?
Also, ja, natürlich, wir versuchen natürlich alles, was wir irgendwo zu einer Fälschung, bleiben wir mal bei Fälschung, herausfinden können. Vieles wird natürlich von den Auktionshäusern selber angezeigt, weil die auch sagen, die wollen keine Fälschungen verkaufen. Machen sie auch nicht, um Gottes Willen. Das wäre ja, erstens mal wäre es Rufschädigung, zweitens wäre es ja auch eine Unterstützung der Straftat, also die Beihilfe zur Straftat. Machen sie nicht. Die melden uns das dann und dann stellen wir die Sachen sicher. Einschließlich aller Unterlagen, die wir natürlich zu diesen Sachen dann im Auktionshaus vorfinden. In der Regel bedienen wir uns da auch eines richterlichen Beschlusses für eine Durchsuchung. Einfach um das wirklich sauber zu dokumentieren, auch die rechtliche Handhabe, die Maßgabe im Hintergrund zu haben. Und dann gehen wir her und je nachdem, also meistens gibt es ja schon eine erste Aussage, weil sonst hätte ja das Auktionshaus auch nicht gewusst, warum es jetzt eine Fälschung ist. Auch die Auktionshäuser kennen nicht alle Künstler und können nicht alles feststellen, sondern auch die gehen natürlich an ihren Experten ran oder an die Werksverzeichnisinhaber und lassen sich beraten oder entsprechend das bescheinigen. Und auch dann kommt bei denen auch, oh, ist eine Fälschung. Klar, es gibt natürlich gute Häuser, da haben sie auch die Experten dafür, die erkennen das dann auch. Aber vielfach bedienen sich ja die. Also haben wir schon eine erste Expertise, eine erste Aussage zu dem, was ist denn eigentlich falsch. Wir gehen dann nochmal an den Experten ran und lassen uns dann tatsächlich ein richtiges Gutachten erstellen oder zumindest eine Expertise erstellen. Das haben wir auf der einen Seite. Meist kommen wir auch zu der Entscheidung, wir machen auch ein technisches Gutachten. Da haben wir natürlich verschiedene Einrichtungen. Zum einen das Dörner-Institut, das wäre jetzt außerhalb des LKAs. Wir haben aber auch bei uns das Kriminaltechnische Institut und dort den Bereich der Chemie, die dann die Farben untersuchen können. Da gehen wir sehr gern ran. Wir haben auch einen eigenen Bereich für Papier und Dokumente. Also da lassen wir dann Untergründe oder sowas dann entsprechend, also die Malauflage dann untersuchen, ob das von der Zeit her passt. Wenn es dann Richtung Grafiken geht, dann haben wir hier Experten, die auch solche Sachen untersuchen können. Wir haben Schriftgutachter bei uns, die dann untersagen können, passt denn diese Signatur, die auf dem Gemälde ist, auch tatsächlich zum Künstler, weil auch dazu gibt es Vergleiche. Gut, das kann uns natürlich in der Regel auch der Werksverzeichnisinhaber oder der Experte dazu sagen, weil der kennt die Signaturen sehr gut. Also das sind dann die ersten Schritte, die wir so einleiten. Ist es eine Fälschung? Woran erkennen wir die Fälschung? Und warum ist es eine Fälschung? Dann haben wir die Unterlagen, dann werten wir die Unterlagen aus. Da werden natürlich die Personen erstmal überprüft, werden vernommen, ganz klassisch, wie man es auch im Krimi sieht. Und ja, und dann wird eigentlich alles an Informationen zusammengetragen, was man denn zu einem Fall so sammeln kann. Und wenn man dann alle Informationen zusammen hat, dann wird ein Schlussvermerk geschrieben, an die Staatsanwaltschaft zur Entscheidung abgegeben. Und da ist es dann eben wieder so, es ist wirklich schwierig, die Fälschung kann man nachweisen. Schwierig wird's, wer hat's gefälscht? Klar. Wir stellen immer wieder fest, dass Fälschungen jetzt auf den Markt kommen, die aber schon vor 6, 8, 10 Jahren als Fälschung verkauft wurden. Selbst derjenige, der es jetzt eingeliefert hat, ist nicht unbedingt der Fälscher, also der Fälscher sowieso nicht, aber auch nicht der Betrüger, weil er selber irgendwann einmal betrogen wurde. Das ist das Problem, also auch dem, und da ist dann unser Problem immer, wir können den Vorsatz sehr, sehr selten eigentlich nachweisen. Und damit werden die Verfahren wieder eingestellt. Was wir dann aber machen oder immer versuchen, ist, dieses Werk entweder aus dem Verkehr zu ziehen, wenn er einverstanden ist damit, oder zumindest so zu kennzeichnen, dass eine Fälschung, also ein Stempel drauf ist in der Richtung, damit auch, dass es künftig nicht mehr auf den Markt kommt. Er muss natürlich auch ein Schreiben unterzeichnen, wo drinnen steht, er weiß jetzt, dass es eine Fälschung ist, dass es, wenn er es wieder anbietet, dass es eine Straftat darstellen würde. Also wir sichern uns da schon ab. Aber es ist tatsächlich so, also die Fälschung nachweisen ist einfach, aber den Betrug mit der Fälschung nachzuweisen, das ist relativ schwierig.
Gibt's da eine Mindestpreisgrenze bei einer Auktion, wo Sie sagen, da werden Sie tätig? Weil ich denke mir jetzt mal, keine Ahnung, wenn jetzt ein Blatt 50 Euro kostet in einer Auktion und das ist gefälscht, dann werden Sie wohl kaum an Unterschriftenexperten hinzuziehen und eine Grafikanalyse machen und eine Spektralanalyse und 3 Experten oder sowas. Also ich verstehe das, wenn das bei Fällen wie beim Beltracchi ist, den ja viele noch kennen aus der Kunstwelt, wo es dann um Hunderttausende, Millionen Euro geht, da ist das schon klar, dass man da genau hinschauen muss. Aber ab wann würden Sie sagen, da werden Sie jetzt richtig tätig, also da schlagen Sie Alarm?
Also das ist schwierig zu sagen. Also es gibt natürlich eine Mindestgrenze oder eine Untergrenze, wo der Betrug nicht mehr verfolgt wird. Ich glaube, der liegt im Moment bei 25 Euro im Gesetz, wobei ich jetzt die letzten Zahlen tatsächlich nicht weiß. Da wird die Staatsanwaltschaft schon sagen, das ist geringfügig, da gehe ich gar nicht mit so ungefähr. Aber ich gebe Ihnen schon recht, also über 25 Euro aufwärts wird es natürlich schon auch schwierig, jetzt für 3.000, 4.000 Euro ein Gutachten erstellen zu lassen, nur um zu sagen, das ist jetzt die Fälschung für 100 Euro, tatsächlich eine Fälschung. Ich habe aber jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem, das kann ich vielleicht so mit einfließen lassen, weil ja Fälle gehört werden, eine Anfrage aus dem Ausland bekommen, aus dem benachbarten westlichen Land, die dort tatsächlich ein Gemälde jetzt verfolgen, das bei uns für 180 Euro verkauft wurde und dort jetzt als Fälschung vorgelegt wurde. Natürlich jetzt, die haben dann die Signatur verändert, haben einen anderen Künstler draus gemacht. Natürlich ist jetzt ein anderer Wert entstanden, der ist jetzt 4-stellig, aber das ursprüngliche Wert war tatsächlich bei 180, 200 Euro. Also da werden wir natürlich trotzdem tätig, weil auch vermutlich das nicht das einzige Werk ist, das dieser Fälscher eingeliefert hat, sondern der liefert ja dann mehrere Sachen ein. Und dann haben wir ja wieder eine Serie und dann entsteht durchaus ein Schaden. Und wenn wir uns mal ehrlich sind, gut, diese Sachen werden jetzt natürlich nicht im Auktionshaus angeboten oder nur bei ganz kleinen Auktionshäusern. Aber wer ärgert sich nicht, wenn er irgendetwas kauft, 100 Euro ausgibt und eigentlich nichts dafür kriegt? Also 100 Euro können einem normalen Menschen oder einem Normalbürger auch wehtun. Und warum sollte man das nicht verfolgen? Es ist natürlich jetzt anders, klar. Wir werden aber dann keine Gutachten für 5.000 oder 10.000 Euro erstellen lassen. Also das machen wir dann nicht. Das wäre dann unverhältnismäßig.
Was mir noch einfällt dazu, und zwar, in der Galerie haben wir auch immer wieder den Fall, dass halt Leute auf uns zukommen, die haben jetzt ein Bild geerbt, eine Zeichnung von der Großmutter, und dann hieß es immer, ach, das ist was ganz Kostbares, das ist eine tolle Klimmzeichnung, die da bei uns hängt, und dann wird es uns angeboten, dann schauen wir uns die an und suchen ein bisschen im Werkverzeichnis nach und sehen dann auch so, naja, es ist wahrscheinlich doch nur eine Druckgrafik, beziehungsweise eben, manchmal sind die Werkverzeichnisse ja auch nicht mehr ganz aktuell, aber wir stellen halt fest, dass es sich nicht ums Original handeln kann. Das, was Sie sagten, man kann den Leuten ja den Vorsatz vorwerfen jetzt in dem Falle. Das heißt, im Grunde würden wir die informieren und denen sagen, okay, es ist leider nichts Echtes, aber sie können sie ja trotzdem wieder in Umlauf bringen, wenn sie möchten.
Als Fälschung natürlich oder als Nachahmung, das können sie natürlich machen. Dann natürlich zum entsprechenden Preis. Ja, das ist natürlich erlaubt. Strafbar ist ja nur etwas, was es nicht ist, als Original zu verkaufen und einen entsprechenden Preis dafür zu verlangen. Klar, weil da habe ich ja den Betrug. Ne? Wenn ich jetzt eine Druckgrafik verkaufe für, nennen wir an, 100 Euro, als Druckgrafik auch verkaufe, dann ist ja keiner betrogen, weil er hat ja keinen Vermögensschaden dadurch erlitten. Er hat ja das bekommen, was er ja eigentlich erhalten wollte. Ne? Und auch was Sie jetzt angesprochen haben, dass Sie das dann zurückgeben, auch das passiert natürlich auch bei Auktionshäusern. Also es wird auch nicht jede Sache angezeigt, weil die haben gute Kunden, die das einfach unter wir sagen es immer unter Vorbehalt einliefern. Die sagen dann, schaut es euch doch mal an, ist es was, ist es nichts. Und wenn es nichts ist, nehme ich es natürlich wieder zurück und gut ist. Ne? Ich meine, was man unterstellen kann, ist, das lasse ich jetzt mal offen, aber klar, das passiert natürlich.
Jetzt beschäftigen Sie sich schon längere Zeit so intensiv mit Kunstgegenständen, Kulturgütern. Durch die intensive Arbeit sieht man als Kunstdetektiv dann vielleicht irgendwann in jedem Werk einen kleinen Krimi, so nach dem Motto, ah, das ist sicher von dort und das schaut man schon so aus.
Gott sei Dank noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was immer mehr und mehr auffällt, wenn man irgendwo hinkommt und sieht irgendwelche Gemälde oder irgendwelche Sachen irgendwo hängen, dass man sich's mal anschaut. Wer ist es denn? Sieht man in Signatur, wie schaut es denn aus? Das schon, klar, man entwickelt natürlich auch einmal so den eine oder andere Leidenschaft, wie ich ja schon angesprochen habe, für gewisse Künstler, wenn man dann in die Richtung, weil man kennt ja dann irgendwann auch einmal den Stil, in die er dann malt, schaut man sich an. Aber es kommt immer darauf an, wo ich mich bewege. Wenn ich jetzt durchs Internet gleite und dort die Online-Plattformen anschaue, dann schüttelt es mich ganz anders, wenn ich viele Sachen sehe, als wenn ich jetzt durch eine Galerie gehen würde oder wenn ich jetzt durch eine Ausstellung gehen würde, wo jetzt unterschiedliche Künstler oder sowas zum Verkauf angeboten werden. Also ich denke mal, je seriöser eigentlich eine Sache wirkt, umso weniger finden wir den Krimi in der Geschichte. Aber natürlich, wenn wir jetzt über, ich sage mal, Online-Plattformen bis hinter zum Flohmarkt gehen und dort dann entsprechende Sachen finden, weil wir ja auch in unserem Portfolio ja auch die Suche auf Flohmärkten haben, insbesondere Kunst- und Antiquitäten-Flohmärkten, da ist es dann schon so, dass man öfters mit den Krimi sieht und dann aber auch tatsächlich tätig wird und den Krimi umsetzt in eine Tat. Also das machen wir doch.
Christian Klein, erster Kriminalhauptkommissar und Leiter der Kunstfahndung beim Bayerischen Landeskriminalamt, war heute unser Gesprächspartner.
Seine Dienststelle ist übrigens einer von insgesamt 16 spezialisierten Kunstverhandlungsdienststellen in ganz Deutschland. In jedem Bundesland gibt es eine zentrale Ansprechstelle für gestohlenes und gefälschtes Kulturgut. Koordiniert wird das Ganze vom Bundeskriminalamt, das die bundesweite Zusammenarbeit bündelt und internationale Ermittlungen unterstützt.
Ein Netzwerk, das nicht nur für spektakuläre Fälle sorgt, sondern vor allem eines zeigt. Der Schutz unserer kulturellen Schätze ist Teamarbeit. Mit kriminalistischem Gespür, kunsthistorischem Know-how und einer Menge Ausdauer. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Like auf Instagram oder eine Nachricht per Mail.
Alle bisherigen Folgen und Infos gibt's wie immer auf unserer Webseite www.kunstblick-podcast.com. Also, bis zum nächsten Mal, sagen Sascha Worrich
und Andreas Maurer.
Ciao!